Ich sage Hallo und willkommen zu Osmose bei Radio Frei. Osmose ist die Sendung, in der wir einmal in der Woche gezielt schauen, was andere freie Radios so machen und Beiträge von eben diesen hier bei uns bei Radio Frei ausstrahlen. Es geht in der heutigen Ausgabe um den Apothekerstreik. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am 23. März bleiben viele Apotheken bundesweit zu. Wenn ihr Osmose in der Wiederholung hört, dann war das gestern und ihr wisst, wie es gelaufen ist, aber für alle, die originär am Freitag hören, steht das noch bevor. Wir hören ein Gespräch mit einem Apotheker über die Hintergründe dieses Streiks. Starten tun wir aber mit ganz frisch reingekommenen Antifa-News, eine Rubrik von Radio Korax in Halle. Dort wird, ich glaube, einmal im Monat zusammengekehrt, was es aus antifaschistischer Sicht Berichtenswertes gibt. In den Antifa-Nachrichten dieses Mal vom 19. März schaut die Redaktion auf die USA, die laut dem Bericht eines unabhängigen Forschungsinstituts nicht mehr als liberale Demokratie gelten. Außerdem schauen sie nach Frankreich, wo bei den Kommunalwahlen rechte Parteien einen Zuwachs erfahren haben, aber es gibt auch einen Blick nach Deutschland, wo das Thema Antisemitismus innerhalb der Partei Die Linke in den Blick genommen wird. Soweit nur ein paar Beispiele, die in den Antifa-News vom 19. März Platz finden. Die hören wir hier gleich. Wir starten allerdings mit einer ersten Musik und ich sage nochmal herzlich willkommen in der Sendung Osmose bei Radio Frei. Strange fear, haven't felt for years. The boy's coming and I'm close to tears. Can't let go of you now. Imagination's playing round for free. In my world I take him out for tea. Oh my
Radio Frei. 96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 19. März 2026. Seit mehr als 20 Jahren vollgepackt mit antifaschistischen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Antifa-Feeling. In den Kurzmeldungen schauen wir auf die USA, die laut dem Bericht eines unabhängigen Forschungsinstituts nicht mehr als liberale Demokratie gelten. Und auch in Frankreich sind die Aussichten nicht sehr rosig. Bei den dortigen Kommunalwahlen haben rechte Parteien einen Zuwachs erfahren. In Deutschland wird währenddessen über das Thema Antisemitismus innerhalb der Partei Die Linke gestritten. Nach einem Parteitagsbeschluss der Partei Die Linke in Niedersachsen wächst die Kritik inner- und außerparteilich. Außerdem, die Drag Queen Dieter Wipp aus Freiburg im Breisgau möchte sich juristisch gegen einen AfD-Stadtrat wehren und sucht nach finanzieller Unterstützung. Nach den Kurzmeldungen werfen wir dann einen Blick zurück auf eine Großrazzia gegen AntifaschistInnen in Nürnberg und Mittelfranken vom 11. März. Im Anschluss gedenken wir den Opfern rechter Gewalt. Aber jetzt erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Die USA werden vom unabhängigen Forschungsinstitut VDEM nicht mehr als liberale Demokratie eingestuft. Das berichtet der Deutschlandfunk am Dienstag, dem 17. März. Laut dem im schwedischen Göteborg angesiedelten Institut VDEM handelt es sich um einen beispiellosen Abstieg der USA. Medien und JournalistInnen im Land seien zunehmend Angriffen ausgesetzt. In Sachen Meinungsfreiheit rutschten die USA zwischen 2023 bis 2025 ebenfalls stark ab. Die Meinungsfreiheit in den USA sei so stark unter Druck wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Jeder vierte Staat auf der Welt sei zudem von einem Rückbau der Demokratie oder einer zunehmenden Autokratisierung betroffen. 6 von 10 im Bericht für vergangenes Jahr neu identifizierten, sich autokratisierenden Staaten befinden sich in Europa und Nordamerika. Das betreffe neben den USA auch große und einflussreiche Staaten wie Italien und das Vereinigte Königreich. Berichtsleiter Professor Staffan Lindberg vom VDEM-Institut an der Universität von Göteborg nannte diese Entwicklung besonders besorgniserregend. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2025 untersuchte insgesamt 179 Staaten. Das unabhängige Forschungsinstitut VDEM wurde im Jahr 2014 gegründet und beschäftigt sich insbesondere mit dem Zustand der Demokratie in der Welt. Bei den französischen Kommunalwahlen vom Sonntag, dem 15. März, ist ein Zuwachs bei rechten Parteien zu verzeichnen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Zeit. So erzielte die rechte Partei Rassemblement National landesweit so große Erfolge wie nie zuvor. In mehreren Städten konnte die Partei deutlich zulegen, während die politische Linke weiterhin abgeschlagen ist. Da der amtierende Präsident Emmanuel Macron nicht erneut das Amt bekleiden darf, stehen auch mögliche Präsidentschaftskandidaten unter Druck, da ihre Ergebnisse als wichtiger Stimmungstest gelten. Die Partei von Macron bleibt auf kommunaler Ebene schwach und kann kaum WählerInnen überzeugen. Gleichzeitig ist die Wahlbeteiligung überall im Land gesunken, was auf eine wachsende Politikmüdigkeit in der französischen Bevölkerung hindeutet. 10 Monate nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen Zelle von jugendlichen Rechtsradikalen hat die Bundesanwaltschaft Wohnungen weiterer Beschuldigter durchsuchen lassen. Das berichtet ZDF heute am Dienstag, dem 17. März. Laut Bundesanwaltschaft wurden bei einer Razzia in mehreren Bundesländern Wohnungen von 10 mutmaßlichen Mitgliedern der rechtsextremen Gruppe Letzte Verteidigungswelle durchsucht. Die Gruppierung soll Anschläge auf Geflüchtete, politische GegnerInnen und weitere Personen geplant und teils verübt haben. Bereits im Mai vergangenen Jahres war die überwiegend aus Jugendlichen bestehende Gruppe aufgeflogen und teilweise festgenommen worden. Trotz mehrerer mutmaßlicher Anschläge gab es laut Behörden keine Todesopfer, was teils nur Zufall gewesen sei. Gegen einige Beschuldigte wird zudem wegen gewalttätiger Übergriffe ermittelt. Zu Festnahmen soll es im Zusammenhang mit den aktuellen Durchsuchungen nicht gekommen sein. Der Antisemitismusbeauftragte von Niedersachsen, Gerhard Wegner, kritisiert einen Parteitagsbeschluss der Partei Die Linke in Niedersachsen. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch, dem 18. März. Am Sonntag, dem 15. März, hatte die Partei Die Linke in Niedersachsen auf ihrem Parteitag einen Beschluss verabschiedet. Im Beschluss heißt es, dass die Linke Niedersachsen den heute real existierenden Zionismus ablehne. Darin wirft die niedersächsische Linke Israel unter anderem einen Völkermord an PalästinenserInnen vor und dass sowohl in Israel als auch den besetzten Gebieten Apartheid herrsche. Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter Gerhard Wegner wiederum wirft nun der Landespartei der Linken den Versuch vor, mit Antisemitismus WählerInnenstimmen zu sammeln. Der Landesverband würde Israel dabei das Existenzrecht absprechen, so Wegner weiter. Torben Peters, niedersächsischer Landesvorstand der Linke, widersprach Wegner. Der Parteitag habe sich klar gegen Antisemitismus positioniert, so Peters. Der Partei sei auch bewusst, dass die Formulierung über einen real existierenden Zionismus unterschiedlich verstanden werden könne. Die Formulierung müsse jedoch im Kontext des gesamten Beschlusses gesehen werden, so Peters weiter. Heidi Reicheneck, Bundestagsfraktionschefin der Linken im Bundestag, kritisierte, dass der Beschluss ausgewogener hätte formuliert sein müssen. Linken-Bundesvorstand Jan van Aken attestierte dem Beschluss eine grobe Schlagseite. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Bodo Ramelow sowie der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der Parteifraktion im Bundestag, Jan Korte, kritisierten den Beschluss ebenfalls. Korte sprach von einem massiven Antisemitismusproblem in der Partei. Kritik am Bericht kam zudem von den Grünen in Niedersachsen sowie CDU-Generalsekretär Marco Moormann. Der brandenburgische Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner hatte nach Bekanntwerden über die Verabschiedung des Beschlusses seine Mitgliedschaft in der Linken beendet. Er sieht ein strukturelles Antisemitismusproblem in der Partei und beklagte unter anderem fehlenden Rückhalt innerhalb der Partei nach Angriffen gegen ihn. Gegenüber MDR Aktuell des Mitteldeutschen Rundfunks sagte er am Mittwoch, dem 18. März, zu seiner Kritik am Beschluss:
Also der beschlossene Antrag spricht ja von dem real existierenden Zionismus, den man ablehnt. Der real existierende Zionismus ist der Staat Israel. Das kann man ja gar nicht anders definieren. Ich weiß nicht, ob denen das allen bewusst war, aber damit hat die Partei Niedersachsen beschlossen, dass sie sich gegen Israel stellt, gegen den Staat Israel. Sie haben es hinterher versucht umzuframen und zu sagen, es geht doch nur um Kritik an der Regierung Netanyahu. Das steht aber nicht drin. Zudem stehen da wieder diese Vorwürfe drin, Apartheid, genozidales Regime und man stellt in dem Antrag Hamas und Israel auf eine Stufe, indem man von beiden von Vernichtungsfantasien gegenüber den jeweils anderen redet. Man stellt also eine Terrororganisation auf die Stufe des Staates Israel.
Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, warf der Linkspartei in Niedersachsen gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung vor, mit dem Beschluss Judenhass ein Zuhause zu bieten. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über Antisemitismus in der Partei warf die Bundesarbeitsgemeinschaft Migrantische Linke dem linken Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi in einem parteiinternen Schreiben die Reproduktion rassistischer Narrative vor, so ein Bericht der Zeit vom Dienstag, dem 17. März. Gysi hatte zuvor in einem Gespräch mit dem Fokus in Bezug auf antisemitische Einstellungen in der Linken gesagt, dass es gefährlicher geworden sei, weil viele Menschen mit Migrationshintergrund auch mit spezifischem Migrationshintergrund in die Partei gekommen sind, was er aber eigentlich sehr begrüße. Diese Mitglieder hätten jedoch, so Gysi, zum Teil Sichten auf Israel mitgebracht, die er für falsch halte. Die grüne Sozialministerin von Schleswig-Holstein, Aminata Touré, möchte ein neues Vielfalts- und Diskriminierungsschutzgesetz auf den Weg bringen. Das schreibt queer.de auf Grundlage einer Meldung der deutschen Presseagentur dpa. Mit dem Gesetz könnten SchleswigholsteinerInnen im Fall einer Diskriminierung auf einem Amt oder einer Polizeiwache künftig Schadenersatz einklagen. Solche Klagen könnten damit bei Diskriminierung aufgrund des Alters, Geschlechts, der ethnischen Herkunft, Nationalität, einer Behinderung, der sexuellen Identität oder Weltanschauung erhoben werden. Laut dem Sozialministerium gäbe es in Schleswig-Holstein derzeit keinen umfassenden Diskriminierungsschutz bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die Verwaltung, Schulen oder Sicherheitsbehörden. Durch bestehende Gesetze sei Schutz nur für die Privatwirtschaft, wenn Menschen etwa beim Abschluss von Miet- oder Arbeitsverträgen benachteiligt werden, gesetzlich verankert. Touré möchte mit dem neuen Gesetzesentwurf das Bewusstsein der MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst schärfen und sie mit Fortbildungen weiter sensibilisieren. Die Entschädigungen sollen sich im Entwurf am bestehenden Antidiskriminierungsgesetz orientieren und sich damit auf etwa 300 bis 1000 Euro belaufen. Eine vergleichbare Regelung gab es bisher nur in Berlin. Dort sei die zunächst befürchtete Klagewelle ausgeblieben. Innerhalb des ersten Jahres nach Gesetzeseinführung habe es dort lediglich 17 Klagen gegeben. In Nordrhein-Westfalen ist aktuell ein ähnliches Gesetz in Erarbeitung. Touré möchte ihren Entwurf nun zeitnah ins Landeskabinett Schleswig-Holsteins einbringen. Die Freiburger Dragqueen Dieter Whipp will sich juristisch gegen die AfD wehren und sucht nach Unterstützung. Das meldet queer.de am Mittwoch, dem 18. März. Zum Zero Discrimination Day Ende Februar las Dieter Whipp in der Stadtbibliothek in Freiburg im Breisgau aus zwei Kinderbüchern als Statement gegen vorgeprägte Geschlechterrollen im Kindergarten. Der Freiburger AfD-Stadtrat und AfD-Landtagskandidat für Baden-Württemberg, Karl Schwarz, sprach daraufhin in einem Beitrag auf der Homepage der AfD Freiburg unter anderem von vermeintlich perversen Ideologien. Whipp möchte sich nun juristisch gegen den Beitrag wehren. Auf dem Account Dieter Whipp auf Instagram erklärte Whipp unter anderem:
Außerdem wurde dort ein Foto von mir in einer politischen Grafik verwendet. Nach meinem derzeitigen Informationsstand wurde dieses Bild aus meinen Social-Media-Kanälen übernommen, verändert und wahrscheinlich auch via KI bearbeitet. Aus meiner Sicht wurden mein Name, mein Bild und meine Arbeit damit gegen meinen Willen in einem politischen Kontext gestellt, dem ich absolut nicht zustimme. Deshalb habe ich mit der Hilfe eines Anwalts rechtliche Schritte eingeleitet. Das Ganze nicht aus Rachsucht, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass man sich gegen Instrumentalisierung und herabwürdigende Darstellung wehren muss. Ich bin nicht bereit, mich als Feindbild in einem politischen Kulturkampf von rechts instrumentalisieren zu lassen. Da ein solcher Rechtsstreit mit sehr hohen Kosten verbunden sein kann, habe ich ein Crowdfunding gestartet. Und ganz wichtig, das Geld aus diesem Crowdfunding ist ausschließlich für mögliche Rechtskosten gedacht. Sollte etwas übrig bleiben, ich das Geld nicht komplett benötigen, so wird es an gemeinnützige Projekte gespendet. Auch wenn mir in einem Verfahren eine Entschädigung zugesprochen werden sollte, möchte ich davon dann große Teile spenden. Es geht hier nicht um Profit, es geht nicht um Selbstbereicherung, es geht um Würde, um Selbstbestimmung und schlichtweg darum, dass queere Menschen nicht zum politischen Feindbild gemacht werden dürfen.
Weitere Informationen zum Aufruf findet ihr auf Instagram auf der Seite von Dieter Whipp. Ein befürchteter Rechtsruck in sächsischen Autowerken blieb aus. Betriebsräte bei Volkswagen, Porsche und BMW im Freistaat Sachsen werden weiter von der IG Metall dominiert. Wie aus einem Bericht von ND aktuell hervorgeht, ist bei den Betriebsratswahlen im sächsischen Automobilwerken ein befürchteter Rechtsruck ausgeblieben. In den Werken von VW in Zwickau sowie bei Porsche und BMW in Leipzig bleibt die IG Metall die dominierende Kraft. Eine von der rechten Gruppierung Zentrum Automobil unterstützte Initiative verfehlte ihre Ziele deutlich und erreichte nur wenige Sitze. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten und Unzufriedenheit in der Belegschaft setzt die Mehrheit der Beschäftigten weiterhin auf IG Metall, auch wenn deren Zustimmung etwas gesunken ist. Die Gewerkschaft wertet das Ergebnis als Zeichen für Zusammenhalt und sieht sich gestärkt für die zukünftigen Herausforderungen der sächsischen Standorte. In der heutigen Ausgabe der Antifa-Nachrichten blicken wir zurück auf letzten Mittwoch. Der begann für einige AntifaschistInnen aus dem Raum Nürnberg ganz schön einschneidend. Ein Großaufgebot aus Polizei und Spezialeinsatzkräften durchsuchte am frühen Morgen des 11. März 24 Gebäude. Der Großteil der Durchsuchungen fand in Nürnberg und Mittelfranken statt. Zahlreiche Laptops, Handys, Speichermedien und Kleidung wurden beschlagnahmt, Räumlichkeiten verwüstet. Den Beschluss hatte das Amtsgericht Nürnberg ausgestellt, wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs auf einer Demonstration am 26. April 2025. Andere Vorwürfe wurden nicht erhoben. Hier erfahrt ihr jetzt mehr über die Hintergründe und Dimensionen.
An diesem 26. April protestierten über 2000 Menschen gegen eine Veranstaltung der faschistischen Vernetzungsplattform Gemeinsam für Deutschland in Nürnberg. Die Plattform ruft monatlich zu Protesten auf, wie das Neue Deutschland berichtet. Für den 26. April mobilisierte das GfD zu einem Aktionstag, auch nach Nürnberg. Dem stellten sich Nürnberger Linke entgegen. Ein breites Bündnis rund um Verdi, Bündnis Nazi-Stopp, VVN, BDA und Roten Gruppen brachten die über 2000 Personen gegen die Demo von Gemeinsam für Deutschland auf die Straße. Martin Schmalzbauer, Gewerkschaftssekretär von Verdi beim Bezirk Oberfranken Ost, blickt auf das Geschehen im letzten Jahr zurück.
Es gab am 26. April des letzten Jahres, das war ein bundesweiter Aktionstag, in Nürnberg eine sehr erfolgreiche Blockade quasi der gesamten Innenstadt, in der dieser Nazi-Aufmarsch nur eine sehr beschränkte Route laufen konnte und es in dieser Größenordnung zum ersten Mal gelungen ist, diesen Aufmarsch zu blockieren. Und das war ein großer Erfolg in Nürnberg, der auch eine große Mobilisierung für die Proteste danach ausgelöst hat. Und was wir jetzt erleben, ist sozusagen eine üble Form des Nachtretens gegen diesen großen Erfolg dieses breiten zivilgesellschaftlichen Engagements hier in der Stadt.
Die Polizei reagierte harsch auf die friedlichen Sitzblockaden. Mit unter anderem Schlagstöcken und Pfefferspray wurden 68 GegendemonstrantInnen verletzt. Es kam zu zahlreichen Anzeigen. Knapp 10 Monate später lässt der Staatsschutz die Wohnungen von mutmaßlichen DemoteilnehmerInnen durchsuchen. Der Grund? Angriffe auf Polizeibeamte. Der Großteil der Durchsuchungen fand in Nürnberg und Umgebung statt. Es wurden aber auch Wohnungen in Leipzig, Passau, Senden und Münster durchsucht. In einem Fall sogar ohne richterlichen Beschluss, da Gefahr im Verzug sei. In einer Pressemitteilung der Roten Hilfe wird das Vorgehen der Einsatzkräfte eindrücklich beschrieben.
Das brachiale polizeiliche Vorgehen ließ die insgesamt 24 Wohnungen nicht nur verwüstet zurück, indem der Inhalt von Schränken und Regalen weiträumig verstreut wurde, sondern richtete zum Teil beträchtlichen Sachschaden an. Unter anderem brachen die Einsatzkräfte in mindestens 2 Fällen die Türen auf. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten sie in erster Linie Handys, Laptops, Datenträger sowie angebliche Tatkleidung. Oft bedrohten die BeamtInnen die AktivistInnen mit weiteren Maßnahmen und versuchten sie dadurch zu zwingen, ihnen gesuchte Gegenstände freiwillig auszuhändigen. Mehrere Betroffene wurden anschließend zur erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Polizeirevier mitgenommen.
Auch Martin Schmalzbauer berichtet im Gespräch eindrücklich von überzogenen Maßnahmen bei den Durchsuchungen. Eine der Betroffenen wurde sogar auf ihre Arbeit von der Polizei überrascht.
Und dann sind sie halt auch bei einer Kollegin von uns im Klinikum auf der Station in sozusagen Kampfmontur aufmarschiert. Und das hat natürlich auch nochmal eine Besonderheit, weil das natürlich auch für die Kolleginnen, für die Patientinnen dort ein Riesenproblem darstellt, wenn auf einmal so ein Polizeitrupp in die Station reinmarschiert und man gar nicht weiß, um was es geht. Und es ging letztendlich nur darum, Handy zu konfiszieren und es ging darum, Kleidungsstücke zu konfiszieren, die angeblich irgendwelches Beweismaterial sein sollen. Und das ist natürlich eine völlig absurde und überzogene Maßnahme, selbst in einem Klinikum so eine Aktion durchzuführen.
Die Kritik am Vorgehen der Einsatzkräfte ist laut und deutlich. Besonders, weil die Vorwürfe nur schwer in ein Verhältnis zu der Großrazzia stehen. Insgesamt 8 Beamte sollen am Tag der Demonstration verletzt worden sein. Vielen der Beschuldigten wird gar keine Teilnahme an einer gemeinsamen Aktion vorgeworfen. Gerechtfertigt wird die Großrazzia mit dem Vorwurf des Landfriedensbruch. Laut Gesetzestext ist dieser definiert als Gewalttätigkeit oder Bedrohungen aus einer Menge heraus, die die öffentliche Sicherheit gefährden und mit vereinten Kräften begangen werden. In manchen Fällen der Hausdurchsuchung ist aber nicht einmal klar, was genau den Betroffenen vorgeworfen wird. Im Neuen Deutschland macht Hendrik Pachinger auf Vergleiche zum Rondenberg-Verfahren aufmerksam. Auch in diesem kürzlich abgeschlossenen Verfahren wurden 86 Betroffenen Landfriedensbruch vorgeworfen. Auch hier war der Grund die bloße Teilnahme an einer Demonstration und keine individuelle Straftat. Martin Schmalzbauer vom Verdi findet im Gespräch klare Worte zum Vorgehen in Nürnberg.
Also wir haben erstmal grundsätzlich Vorwürfe, die völlig überzogen sind. Ja, es ging bei der Aktion darum, einen Nazi-Aufmarsch zu blockieren. Das beinhaltet auch mal an der Polizeikette vorbeizugehen. Aber der Vorwurf ist Landfriedensbruch oder hier wird immer absurd, abstrakt von Gewalt gesprochen. Worum ging es denn eigentlich? Es ging darum, die Gewalt, die ständig von Neonazis ausgeht, in einer gewissen Form einzuschränken durch ein öffentliches zivilgesellschaftliches Engagement. Und was wir jetzt erleben, ist Terror der Polizei, die selber sagt, sie haben keine konkreten Anlässe, was sie jetzt da genau suchen, sondern sie wollen Informationen und wir sehen natürlich auch, sie wollen Angst einjagen, sie wollen irgendwie Probleme produzieren und dazu gehört es dann natürlich auch, in Wohngemeinschaften reinzugehen und alle Mitbewohner einschließlich alter, kranker Menschen stundenlang mit Polizeibeamten zu terrorisieren und gehört es zu, in Arbeitsplätze zu gehen wie ein Klinikum, um dort quasi Probleme zu produzieren. Warum kommt diese bewaffnete Truppe jetzt auf diese Station? Was bedeutet das für die Kolleginnen, für die Patientinnen dort? Und es geht einfach nur darum, unter strafrechtlich überhaupt nicht haltbaren Vorwürfen hier Probleme zu konstruieren und Informationen zu sammeln.
Gegen dieses harsche Vorgehen sprachen sich nicht nur Martin Schmalzbauer und die Rote Hilfe aus. Bereits am Tag der Durchsuchungen versammelten sich über 2000 Menschen in Nürnberg, um sich solidarisch mit den Betroffenen zu zeigen. Verschiedene Initiativen kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte scharf. Und die Proteste gegen die faschistischen Aufmärsche der Plattform Gemeinsam für Deutschland, die immer noch fast wöchentlich Kundgebungen in Nürnberg abhalten, gehen weiter. Wie einschneidend die Großrazzia von letzter Woche ist, macht hier zum Abschluss nochmal Hartmut Brückner, der im Bundesvorstand der Roten Hilfe sitzt, deutlich.
Diese Großrazzia ist ein neuer Höhepunkt staatlicher Verfolgungswut gegen alle, die gegen Rechte, Umtriebe, Stellung beziehen und sich an antifaschistischen Gegenprotesten beteiligen. Der bloße Verdacht des Landesfriedensbruchs reicht den bayerischen Repressionsorganen aus, um derartige tiefgreifende Grundrechtseingriffe durchzuführen und elementare Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Mit diesen Vorgehen werden engagierte Antifaschistinnen für vogelfrei erklärt. Das traumatisierende Eindringen in die Wohnung, die Verletzung der Privatsphäre, Bedrohung und Beschlagnahmung zahlreicher kostenspieliger elektronischer Gegenstände, das soll die antifaschistische Bewegung und linke Demonstrantinnen einschüchtern und von weiteren Protesten abhalten. Das Signal des Staates ist klar. Wer an unbequemen Versammlungen teilnimmt, muss mit brutalen polizeilichen Übergriffen rechnen, sogar in der vom Grundgesetz geschützten Wohnung. Gegen den Angriff der Repressionsbehörden ist unsere Solidarität wichtiger denn je. Wir stehen an der Seite aller betroffenen Aktivistinnen, wir sind alle Antifa.
Ein Rückblick war das auf die Durchsuchungen der Polizei bei AntifaschistInnen in Nürnberg und Mittelfranken. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem Buch Rechte Kontinuitäten von Harry Weibel und von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Dragomir Kristinell. Der 18-jährige Dragomir Kristinell wurde am 14. März 1992 bei einem rassistisch motivierten Angriff in Saal bei Rostock ermordet. Dragomir Kristinell besuchte damals Freundinnen in einer geflüchteten Unterkunft in Saal. Dem Angriff vorausgegangen war eine Schlägerei in einer Diskothek zwischen einer Gruppe von Jugendlichen und BewohnerInnen der Unterkunft. Der Angriff auf die geflüchteten Unterkunft stellte einen Racheakt dar. Obwohl Dragomir Kristinell nicht an der Schlägerei beteiligt gewesen war, wurde er zum Ziel der Angreifer. Dragomir Kristinell starb am Tatort als Folge schwerer Kopfverletzungen. Ein Freund von Dragomir Kristinell kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 18-jährige Täter, der auf Dragomir Kristinell einschlug, erhielt eine Jugendstrafe von 2,5 Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schwerem Landfriedensbruch. Die beiden anderen Angreifer wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dragomir Kristinell ist als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Dano. Der 5-jährige Dano wurde am 14. März 2014 von seinem Nachbar in Herford in Nordrhein-Westfalen ermordet. Dano wollte den Sohn seines Nachbarn zum Spielen abholen. Als Dano der Aufforderung zu gehen nicht folgte, schlug und erdrosselte der Täter das Kind. Der Täter hatte bereits 2007 die 8-jährige Jenisa ermordet. Beide Kinder waren aus albanischen Roma-Familien und wurden von dem Täter aus Rache ermordet. Im Herbst 2014 verurteilte das Landgericht Bielefeld den Täter zu lebenslanger Haft. Dano ist nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt, da das Gericht kein rassistisches Tatmotiv vorliegen sah. Wir erinnern an Martin Kemming. Der 26-jährige Martin Kemming wurde am 15. März 1996 von einem rechtsradikalen Serienmörder erschossen. Martin Kemming war früher selbst in der rechten Szene aktiv gewesen, war aber ausgestiegen. Der Tat vorausgegangen war ein Strafprozess gegen den Täter. Dieser unterstellte Kemming, dass er gegen ihn ausgesagt habe. Am Tag der Tat erschoss der Täter Martin Kemming nahe seiner Wohnung. Kemming starb noch am Tatort. Der Täter hatte bereits 2 weitere Menschen ermordet. Wir erinnern an Atina S., ihre Tochter Christina S., Neberhard S. und ihre Tochter Einyl S., an Ante B., Liuba B. und Susanna M. In Stuttgart wurde am 16. März 1994 ein Brandanschlag auf ein Wohnhaus verübt, bei dem 7 Menschen getötet und 16 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Der Täter war ein 25-jähriger Deutscher, der angab, aus Ausländerhass gehandelt zu haben. Ihm wurden insgesamt 17 Brandanschläge zur Last gelegt. Er hinterließ auf Zetteln Botschaften wie Zitat Kanacken raus, Zitat Ende oder Zitat das war erst der Anfang, Zitat Ende und Hakenkreuze. Trotzdem wird eine politische Dimension der Tat negiert und die Todesopfer nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Egon Efferts. Am 17. März 1999 wurde der 58-jährige Frührentner Egon Efferts in Duisburg in Nordrhein-Westfalen von 3 Neonazis zu Tode geprügelt. 2 der Täter wurden wegen Mordes zu 10 Jahren und lebenslanger Haft verurteilt. Der 3. Täter wurde wegen Totschlags zu 8 Jahren Haft verurteilt. Obwohl die Täter bekennende Neonazis sind, sah das Gericht kein rechtes Motiv. Egon Efferts ist von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jugoslawen Ignatovic. Am 17. März im Jahr 2000 wurde der 51-jährige Jugoslawen Ignatovic in seinem Zeitungsladen in Berlin-Wedding getötet. Der Täter hatte den Familienvater um 5.25 Uhr mit 2 gezielten Schüssen in den Kopf hingerichtet. Jugoslawen Ignatovic ist als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Das waren sie, die Antifa-Nachrichten für den 19. März 2026. Bleibt solidarisch und stabil.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Soweit die Antifa-Nachrichten von Radio Korax in Halle. Ihr seid hier bei Radio Frei in Erfurt und nach der nächsten Musik, da geht es um den Apothekenstreik, der für den 23. März geplant ist.
Thank you. Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen.
Radio Frei.
Socialists, we specialize in ruining their fun.
Wenn ich an Apotheken denke, an Apothekerinnen und Apotheker, denke ich, ja, die werden ihr Einkommen schon haben. Haben sie natürlich auch, aber selbst Apotheken fühlen sich momentan genötigt zu streiken. Die Apotheken spielen in Deutschland eine ganz wichtige Rolle bei der medizinischen Versorgung der ganzen Bevölkerung eigentlich. Doch sie schwinden. Es gibt immer weniger Apotheken. Alleine letztes Jahr mussten ungefähr 500 Apotheken bundesweit schließen. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann, beziehungsweise auch warum für den 23. März der Streik angekündigt wurde, das beantwortet Matthias Arnold in einem Interview mit Radio Korax in Halle. Er ist Vorsitzender des Landesapothekerverbands Sachsen-Anhalt.
Als eine Reaktion auf die Entwicklung der letzten Jahre und ja auch die fehlende politische Unterstützung für Apotheken und natürlich auch finanzielle Unterstützung für Apotheken, werden jetzt am 23. März die Apotheken in Deutschland größtenteils schließen. Ja, und es soll auch zu Protesten der Apothekerschaft kommen. Wie kam es jetzt zu diesem Entschluss und was soll mit den Protesten erreicht werden?
Ja, zurzeit läuft ein politischer Gesetzgebungsverfahren und in diesem Gesetzgebungsverfahren soll sich sehr viel ändern für die Apotheken. Das Einzige, was sich nicht ändern soll, und das ist das Hauptübel, die Honorierung der Apotheken. Denn die ist seit 2013 nicht mehr angepasst worden. Und wenn jeder zurückdenkt, was seitdem geschehen ist und überlegt, was an der Tankstelle ein Liter Diesel kostet oder was vielleicht auf seinem Gehaltszettel sich verändert hat, das betrifft natürlich die Apotheken auch. Wir brauchen auch Energie. Unsere Mitarbeiterinnen brauchen auch Gehälter, von denen sie leben können. Und diese fehlende Anpassung, die war uns mehrfach politisch versprochen worden, ist bis jetzt aber nicht eingetreten.
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD aus dem letzten Jahr ist eine Erhöhung des Festzuschlags für Apotheken von 8,35 Euro auf 9,50 Euro festgeschrieben. Wie Sie schon gesagt haben, hat sich da bisher irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel getan. Dann hat die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen ein Reformpaket vorgeschlagen, was die Honorarerhöhung nicht mit einschließt. Die meisten HörerInnen wissen wahrscheinlich nicht, was es sich überhaupt mit diesem Honorar auf sich hat. Können Sie einmal dieses Honorarsystem kurz erklären?
Nun, das Honorarsystem umfasst sozusagen eine Mischkalkulation. Das heißt, man geht davon aus, dass mit einem fixen Honorar, in dem Fall 8,35 Euro, alle festen Kosten der Apotheke gedeckt werden sollen. Also Miete, Gehalt und was an sonstigen Energiekosten anfällt. Das ist eine Mischkalkulation. Das heißt, die 8,35 Euro werden fällig bei Abgabe eines Arzneimittels. Davon müssen wir noch einen Rabatt an die Krankenkassen abgeben. Also 1,77 Euro geht da nochmal weg. Und davon sollen also diese ganzen Kosten gedeckt werden. Egal, ob das Arzneimittel jetzt zum Beispiel im Einkauf 10 Euro kosten würde oder 20.000 Euro, es sind immer 8,35 Euro, die da draufkommen.
Ich habe gerade schon so ein bisschen das angeschnitten. Es gibt einen Vorschlag zu einem Reformpaket von Nina Wagen. Ja, das schließt aber diese Honorarerhöhung gar nicht mit ein. Das setzt eher auf neue Angebote wie Screenings, Impfungen und eine Lockerung der strengen Vorschriften für den Betrieb von Apotheken. Ja, können solche Beschlüsse denn auch helfen oder braucht es zwingend eben die Honorarerhöhung?
Also das, was eben in diesem Gesetzespaket vorgesehen ist, das kann sicherlich einiges in der Versorgung verbessern, auch in der Prävention. Das heißt, Apotheken leisten ja auch einen Beitrag in der Prävention. Das Einfachste wäre vielleicht Blutdruck messen, aber es gibt da ganz andere Sachen, Medikationsmanagement beispielsweise. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir leichter agieren können bei den sogenannten Lieferengpässen. Das ist ja ein Übel, das haben viele Patienten inzwischen bemerkt, dass nicht alle Arzneimittel immer lieferbar sind. Das eröffnet uns mehr Möglichkeiten, das auszutauschen. Denn oft ist der Wirkstoff ja vorhanden, nur die entsprechende Firma kann nicht liefern. Da sind positive Ansätze in diesem Gesetzespaket. Die wirtschaftliche Situation wird sich dadurch nicht wesentlich verbessern. Es ist vorgesehen, dass zum Schluss im Jahr 2027 oder 2028 die Apotheken mit den Krankenkassen über dieses Honorar verhandeln sollen. Nun ist natürlich die Frage, ob wir da gleich lange Spieße haben. Apotheken sind natürlich kleine und mittelständische Unternehmen und die Krankenkassen konzentrieren sich auf wenige ganz, ganz große. Da muss man sehen, was politisch an Rahmenrichtlinien da kommt. Das heißt, wir beobachten dieses Gesetzespaket durchaus mit Interesse, sehen darin auch sehr interessante Ansätze. Wir haben auch einige Sachen, die wir nicht so gut finden, wie zum Beispiel, dass es eine Apotheke ohne Apotheker geben soll, also dass dann die PTAs, das sind eine wertvolle Berufsgruppe, eine Assistenzberufsgruppe, die eine tolle Arbeit machen, aber die halt keine Apotheker sind, die kein Hochschulstudium haben. Das sehen wir auch skeptisch. Was aber total fehlt, ist halt die Anpassung der Honorierung. Und deshalb wollen wir den politischen Druck erhöhen und deshalb halt dieser Protesttag am 23. März.
Ja, genau. Also ich meine, ohne Geld kann man natürlich auch nichts machen. Deswegen eben genau dieser Protesttag. Was ist denn da geplant, vielleicht jetzt auch in Sachsen-Anhalt?
Nun, zunächst wird es Protestveranstaltungen in den großen Städten geben, natürlich in Berlin, aber auch in Hannover, in Düsseldorf und in München. Und viele Apotheken werden den Protest halt auch abbilden in der Region. Das heißt, es wird Schließungen geben von Apotheken. Es wird Apotheken geben, die einen sogenannten Klappendienst machen, also gar nicht aufmachen, nur durch die Notdienstklappe, die Notversorgung aufrechterhalten. Die notdiensthabenden Apotheken, die findet man ja in allen Veröffentlichungen, die sind selbstverständlich da für die Versorgung der Bevölkerung. Das heißt also, ein dringend benötigtes Arzneimittel wird der Patient auf alle Fälle bekommen. Aber es ist sicherlich der Hinweis, dass sich die Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht wird, was politisch hier passiert. Und im Prinzip ist es ja eigentlich eine Protestmaßnahme für unsere Patienten, denn wir wollen die wohnortnahe Versorgung aufrechterhalten. Dass man erreicht, dass man eine Apotheke in seiner Nachbarschaft, in seiner Nähe auch wirklich hat. Und ein Arzneimittel ist zwar kein Produkt des täglichen Bedarfs wie Brot, aber es sollte trotzdem immer und überall verfügbar sein. Weil wer krank ist, der ist gehandicapt und der hat sicherlich keine Lust, lange im Netz zu recherchieren, ob er irgendwo was findet. Und er hat auch kein Interesse daran, dass er noch Preise vergleichen muss. Deshalb gibt es diese Preisverordnung, dass alle Menschen, egal ob sie in dünn besiedelten Regionen leben oder in berühmten großen und teuren Städten, die bezahlen alle den gleichen Preis für das Arzneimittel. Also niemand muss sich da Sorgen machen, dass er übervorteilt wird.
Ja, ich habe auch bereits schon auf das Apothekensterben hingewiesen. Ja, allein letztes Jahr haben über 500 Stück davon geschlossen. Gibt es denn außerhalb der finanziellen Probleme noch andere Gründe dafür?
Nun, wir haben natürlich hauptsächlich wirtschaftliche Probleme, aber es gibt natürlich auch Strukturprobleme. Das heißt, in Regionen, wo keine Ärzte mehr sind, wo die Bevölkerungszahl sinkt, wir haben einen Trend zur Urbanisierung, da ist es schwer, noch eine Apotheke wirtschaftlich zu betreiben. Wir haben Konkurrenz, die mit unlauteren Mitteln kämpft, die ist jenseits der deutschen Grenzen. Das heißt, die halten sich nicht an deutsche Gesetze, werden aber vom deutschen Gesetzgeber nicht verfolgt, weil ja eine Landesgrenze dazwischen ist, sodass also der deutschen Gesetzgebers nicht so rüberreicht, auch wenn der Konkurrent vielleicht direkt hinter der Grenze sitzt. Das macht uns natürlich Sorgen und es ist natürlich auch so, dass eine Apotheke im Prinzip ein Heilberufler ist, der da arbeitet. Und der hat durch seine Ausbildung schon eine Grenze dessen, was man wirtschaftlich machen kann. Das heißt, ich würde einem Patienten kein Arzneimittel verkaufen, das ihm schadet oder auch nicht nützt. Und das ist natürlich umso wahrscheinlicher, umso ehrlicher, je eher ich meine Patienten kenne. Das heißt, die direkte Nähe in der Nachbarschaft, die schafft eigentlich das Vertrauen zwischen mir und meinem Patienten.
Jetzt haben Sie mir quasi meine nächste Frage direkt abgenommen. Ich hätte gefragt, warum es denn so wichtig ist, dass es eben auch in dünn besiedelten Regionen viele Apotheken gibt. Absolut, einfach die Nähe zum Menschen, besonders vielleicht auch ältere Menschen können einfach die Wege dann nicht mehr leisten und auch vielleicht im Internet kennt man sich nicht so aus. Ja, ich will noch zum Abschluss einmal in die Zukunft blicken. Es ist anscheinend ja echt wichtig, dass es viele Apotheken gibt. Die sterben leider einfach zu großer Zahl aus. Ja, was kann denn noch getan werden, um das Apothekensterben in Zukunft zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen? Vielleicht auch eben von der politischen Seite. Was ist denn jetzt konkret an der Sache?
Also ich finde, es ist wichtig, dass wie in allen anderen Bereichen es eine Dynamisierung des Apothekenhonorars gibt. Wir sehen um uns herum immer eine Preisentwicklung, wir sehen eine Inflation und diesen Inflationsprozess, der muss auch in der Honorierung der Apotheken abgebildet werden. Und auch die Besonderheit von Apotheken müssen abgebildet werden, wenn also zusätzliche Aufgaben von den Apotheken verlangt werden und zusätzliche Kosten auf die Apotheken zukommen, zum Beispiel durch die Digitalisierung, dann muss das in der Honorierung abgebildet werden. Für die Zukunft wünsche ich mir ein kooperatives System, das die heilberuflichen Fähigkeiten, die ein Apotheker hat, dass die stärker genutzt werden. Wir können wesentlich mehr für die Patienten noch tun, als wir heute tun. Und das wird notwendig werden, weil wir werden einerseits in den nächsten 20 Jahren einen deutlichen Anstieg der älteren Menschen sehen. Das ist an sich ja sehr schön, wenn alle älter werden und besser leben. Aber viele von ihnen werden auch chronisch krank sein. Und wir auf der anderen Seite beobachten ja natürlich einen Rückgang der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, wir müssen arbeitsteiliger in dem Gesundheitswesen tätig werden und versuchen, dass wir die Aufgaben nicht doppelt und dreifach lösen und dass wir mit unnötiger Bürokratie viel Arbeitszeit verschwenden, denn die wird knapp in Zukunft. Wir müssen zusehen, dass wir kooperativ und sehr effektiv arbeiten.
Noch eine letzte Frage zum geplanten Streik. Es gab ja letztes Jahr schon in Dresden vor der Semperoper eine Protestaktion der ApothekerInnen. Die hat jetzt politisch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Gibt's denn jetzt im geplanten Streik schon irgendeine Antwort von der Politik? Wie schaut da Ihre Zuversicht aus?
Naja, wir haben in einen politischen Prozess angestoßen. Es gab ja einen Regierungswechsel. Das ist immer eine Phase, wo politisch nicht so viel passiert. Die neue Ministerin ist sehr offen auf uns zugegangen. Wir sind in einen Diskussionsprozess eingetreten. Und vieles ist ja jetzt auf dem Weg. Das Problem ist halt nur, wir haben Angst, dass gerade die Honorierung, das ist das, was wirklich jetzt Geld kostet, das andere sind gute Worte, das, was Geld kostet, dass das auf der Strecke bleibt, weil natürlich die Regierung ständig auf das Geld kostet und wir haben auch die Sorge, dass wir zwischen dem SPD-Finanzminister und der CDU-Gesundheitsministerin parteipolitisch zerrieben werden. Deshalb soll dieser Protest nochmals auf unsere Forderung aufmerksam machen und wir hoffen, dass wir damit auch Gehör finden und der Prozess weitergeführt wird und vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Seite nicht vergessen wird.
Soweit Matthias Arnold, Landesapothekerverbandsvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Mit ihm hat Radio Kurax in Halle gesprochen. Wenn ihr das hier gerade in der Wiederholung am Dienstag hört, dann ist der Streiktag schon vorbei. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht hattet ihr auch einfach keinen Gang zur Apotheke und es ist an euch vorübergegangen. Auf jeden Fall wird sich zeigen, was dieser Streik gebracht hat. Ihr seid hier bei Radio Frei in der Sendung Osmose. Während ich hier sitze und das aufzeichne, ist noch die Woche davor. Ich komme zeitlich gerade durcheinander. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Sendung sich dem Ende entgegenneigt und ich mich hier an dieser Stelle schon von euch verabschiede. Kommenden Freitag, 17 Uhr, gibt es eine neue Ausgabe dieser Sendung. Dann allerdings nicht mir, sondern ich weiß gar nicht, wer dran ist. Ingolf, John, Detlef, wir teilen uns rein und ich sage in ungefähr 4 Wochen an dieser Stelle wieder Hallo. Die Beiträge, die ihr in dieser Stunde gehört habt, gibt es auch wie viele, viele andere frei nachzuhören unter freie-radios.net. Ahoi, macht's gut.
System will ich nichts zu tun haben.
Die Leute überbewerten den Bundestag. Ich meine, der Bundestag ist ein wichtiges...
Das gefällt mir hier nicht mehr. Ich kenne noch die Furzschau, die war 10-mal besser. Und die Furzschau, 6-schau, ja.
Wenn ich durch die Straßen gehe und etwas Neues, Schönes sehe...
Die war gut.
...weiß ich stolz darauf. Mein Freund...
Ich bin Rentner, ich bin schon 67 und auf diese Jugend gehe ich nicht. Ich will was sagen. Sie können mir leid tun. Wir haben eine schönere Jugend in 50 Jahren gehabt als ihr heute. Da ging es Niveauroller zu und solche Kneipen gab es da auch nicht.
Liebe Freunde, liebe Müller, mein Freund.
Wunderbar, freue ich mich drüber.
Pretend to need you. Isn't it to play some records? Play some
records. Hi, I'm Kitty.
I'm Daisy.
I'm Lewis.
And you're listening to Play Some Records Radio.
Play Some Records. Music Radio.
Yo, this is Winston Francis, the original Mr. Fixit, and I'm gonna big up Play Some Records.
The best you don't understand, you don't stop.
Stay tuned every time, never change your dial for the big one.
Play Some Records Radio, sound
of the week. Play Some Records, die Jungs machen tot alles wat fun is, ska.
Play Some Records.
Calypso.
Play Some Records, your station for Calypso.
Drop Billy.
Play Some Records for the real records.
Oh, popcorn?
Ja.